Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist schon am Werden. An einem stillen Tag kannst du sie atmen hören. Arundhati Roy.
Ja, heute ist so ein stiller Tag. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeitpunkt Reset. Zu Gast ist Heike Purian. Und in Vorbereitung auf diese Sendung mit ihr, als ich mich mit Heikes Büchern und mit ihrem Lebenslauf beschäftigt habe, da sind mir Tränen gekommen. Ja, tatsächlich. Und ich bin ein Mann und weinen fällt mir nicht so leicht. Aber mir sind Tränen gekommen. Denn das, was Heike sagt und das, was sie schreibt, hat mich tief in meinem Inneren berührt. Heike hat die ganz besondere Gabe, Menschen zu öffnen und empfänglich zu machen für Dinge, die wir sonst gerne ausblenden, die wir nicht bemerken oder die wir nicht wahrhaben wollen. Und so kann ich euch versprechen, wenn wir Heike heute hier zuhören, dass was ganz Außergewöhnliches passieren kann. Wir können wieder wahrnehmen. Wahrnehmen, dass das, was wir als vermeintlich normal bezeichnen, vielleicht alles andere als normal ist. Und genau das ist der Anfang des Wandels. Das ist der Anfang einer anderen Welt. Heike Purian ist Autorin, sie ist Dozentin und sie ist Wegbereiterin des Wandels. Sie initiiert leidenschaftlich gerne Contact-Improvisationstänze. Und bei einer solchen Contact-Jam, da haben wir uns auch kennengelernt. Ich wollte dann Heike auch schon eine ganze Weile interviewen, weil sie hat eine Textsammlung mit dem schönen Titel »Eine berührbare Welt« herausgegeben. Ja, und was wir seit Corona erfahren, ist ja genau das Gegenteil und im Prinzip auch schon davor. Aber Corona hat es jetzt richtig deutlich gemacht. Wir befinden uns in einer Krise der Berührung. Und ja, manche haben ja schon panische Angst vor dem Berührtwerden. Die Konsequenz: immer mehr Abkapselung und immer mehr Isolation. Und Heike hat sich auch abgekapselt, zumindest eine kleine Zeit lang. Sie hat in den letzten Monaten ein neues Buch geschrieben mit dem Titel »Wenn wir wieder wahrnehmen«. Und was dahinter steckt, darüber sprechen wir gleich. Nur noch so viel: Zeitpunkt Reset ist ein neuer Podcast, der den Wandel dokumentiert, der ihn begleitet und der ihn erforschen möchte. Das Projekt ist komplett unabhängig und lebt durch eure Unterstützung. Vielen Dank deswegen fürs Abonnieren, fürs Teilen, fürs Schreiben einer Bewertung auf iTunes und für die, die finanziell unterstützen möchten und können, da gibt es ab jetzt auch Möglichkeiten. Mehr dazu findet ihr auf unserer neuen, superschicken Webseite zeitpunktreset.net. Da könnt ihr gerne einen Blick drauf werfen. Aber damit genug der Einführung und herzlich willkommen, Heike Purian. Hallo Heike.
Hallo Ole.
Ja, wunderschön, dass du Zeit gefunden hast. An welchem Punkt des Schreibens bist du denn gerade?
Oh, frag lieber nicht.
So schlimm?
Nein, ich glaube, das gehört ja dazu. Ne? Irgendwie jedes Schaffen muss mit Krisen einhergehen und gerade hänge ich an so einem Punkt. Ich glaube, ich habe ihn schon fast überwunden, aber habe mich jetzt gerade ein paar Tage gewaltig im Kreise gedreht. Aber genau, Stück für Stück geht's voran und dann soll es Mitte Mai erscheinen.
Wenn wir wieder wahrnehmen, so ist der Titel. Was hat dich zu diesem Buch bewegt?
Was hat mich zu diesem Buch bewegt? Wahrscheinlich, wenn du mich heute fragst, sage ich dies. Und wenn du mich morgen fragst, sage ich das, weil es so facettenreich ist, was mich zu diesem Buch bewegt hat. Ich glaube, im Kern die Beobachtung, dass wir oder dass viele Menschen inzwischen merken, dass es einen tiefgreifenden Wandel braucht und dass wir aber immer noch versuchen, diesen Wandel innerhalb des alten Narrativs Also immer noch innerhalb der alten Geschichte zu vollziehen. Und das bedeutet, indem wir versuchen, uns aus diesem Dilemma herauszudenken. Mhm. Also wir versuchen, es gibt Think Tanks und Konzepte und neue Entwürfe und genau. Und ich habe das Gefühl, das ist alles super, dass Menschen versuchen, das Denken zu ändern. Und das wird aber nicht, es wird uns nicht gelingen, nur denkend aus diesem Dilemma herauszukommen, in das wir uns denkend hineingebracht haben. Und deswegen merke ich, es braucht Körperlichkeit, es braucht Sinnlichkeit und es braucht die Fähigkeit, wieder auf unser Wahrnehmen zu vertrauen. Also in der jeweiligen spezifischen Situation zu lauschen, was ist denn jetzt, um wirklich, wirklich in einen anderen Zustand zu kommen, der uns helfen wird, diese Geschichte, die wir uns immer noch erzählen und dieses Narrativ, nach dem unsere Gesellschaft funktioniert, nachhaltig hinter uns zu lassen.
Ja, du sagst, wir sind alle sehr mit dem Denken beschäftigt. Und ja, manche vielleicht auch sehr mit dem Handeln. Also das, was ich bei dir so faszinierend fand, ist, dass du sagst, es geht jetzt in erster Linie weder ums Denken noch ums Handeln. Das ist auch wichtig, beides ist auch wichtig, aber das Fühlen steht an erster Stelle. Oder das Wahrnehmen.
Ja, ich würde so, ja, genau, ich würde sogar sagen, das Spüren.
Spüren.
Ich würde mal das Fühlen und das Spüren noch unterscheiden. Das Fühlen, da haben wir ganz schnell auch eine Interpretation dabei, nämlich ich benenne das, was ich spüre, dann mit einem Gefühl. Angst, Wut, Scham, sowas. Und das ist total schön, wenn wir uns dem öffnen. Und ich glaube, es geht noch eine Etage tiefer, nämlich das Spüren dessen, was gerade ist, in all seiner Vielschichtigkeit, ohne dass wir gleich interpretieren, was da passiert. Also, ich sage da gerne dazu, dass es darum geht, die Lücke zwischen Wahrnehmung und Interpretation wieder weiter werden zu lassen. Und das erlaubt uns den Zugang zum Momentanen, zum jetzigen Moment.
Was meinst du, die Lücke mit der Lücke?
Ja, das ist ja so normalerweise, also unser ganzes Sein in der Welt haben wir, weil wir so stark funktionieren, weil wir unser Leben so aufs Überleben, weil wir unser Leben so aufs Überleben und Funktionieren reduziert haben, ist es ja so, dass unser ganzes Handeln ganz stark nach so einem sehr simplen Reizreaktionsschema passiert. Es muss alles so schnell gehen, dass wir irgendwie immer nur mit vorgefertigten Interpretationen und mit vorgefertigten Reaktionen auf das antworten, was in der Welt ist. Und in dem Moment, wo das Leben so schnell ist, ist das auch die einzige Möglichkeit, da irgendwie hinterherzukommen. Und deswegen, du sagst ja gerade, genau, mir geht es gar nicht so sehr darum, jetzt neues Handeln hervorzubringen, das auch. Aber das Eigentliche, was ich glaube, was wesentlich ist, ist, dass wir innehalten. Und zwar nicht innehalten, um uns auszuruhen und danach weiterrennen zu können, sondern innehalten auf einer tiefen Ebene von Lauschen. Also ich halte inne, ich steige aus dieser Geschwindigkeit und diesem dauernden Abhandeln von Notwendigkeiten oder Abhaken von Notwendigkeiten. Ich steige aus, ich halte inne und schau mal, was da dann ist. Und dann kommen Reize zu mir
die einfach nur, also oder Empfindungen oder Wahrnehmungen oder Impulse, die dann erstmal nur das sein dürfen, was sie sind und nicht sofort mit einer Interpretation eingeordnet werden. Wir Menschen ordnen ja gerne ein, weil wir so diese Ratio haben, auf die wir so stolz sind. Dass wir irgendwie immer alles analysieren, abstrahieren, einordnen, standardisieren, strukturieren können. Und was aber passiert, wenn ich das loslasse, also wenn ich dieses zwanghafte Interpretieren loslasse, ich erlebe das, das bedeutet das. Wenn ich das loslasse, dann weite ich die Lücke zwischen Wahrnehmen und Interpretieren. Und dann gibt es so einen Raum, in dem die Dinge einfach sein können. Also so wie, wir kennen das alle, wenn wir wir sagen ja gerne draußen in der Natur, also wenn ich im Wald bin, dann habe ich das möglicherweise, dass ich einfach nur im Moos liege und das Moos rieche und das bedeutet nichts, außer dass ich im Moos liege und dass ich die Äste beschwanken sehe und das Blau des Himmels, wie es mit dem Weiß der Wolken spielt, gerade nur als das erlebe, was es ist, nämlich ein Vorgang von unglaublicher Schönheit und Sinnlichkeit. Und das ist ein Moment, wo ich mich dem Leben an sich öffne und wo ich mich wieder hineinbegebe in dieses Netzwerk des Lebens, dem ich ja angehöre. Und unsere Gesellschaft erzählt uns ja die Geschichte, dass wir getrennt sind vom Rest des Lebens. Und dieses Innehalten und dieses Einsortieren und Kategorisieren mal ein bisschen runterzufahren und einfach gerade in diesem Moment zu sein, das ermöglicht mir, in Kontakt zu treten mit etwas, von dem ich mich in unserer Gesellschaft überhaupt weiterkommen zu können und mitspielen zu können, trennen.
Ich musste da gerade an meine Kinder denken, die ja so diese Gabe ist es ja gar nicht. Es ist ja eigentlich ein ganz natürlicher Zustand, in dem man sich da befindet, den du beschrieben hast.
Ich würde mal sagen, natürliche Zustände sind Gaben. Das ist ein großes Geschenk, was wir da haben. Sorry, ich habe dich
nicht gebrochen. Aber es ist genau der Gedanke, ja, dass die Kinder diese Verbindung auf jeden Fall noch haben und noch viel, viel mehr spüren als wir, die da in den Hamsterrädern funktionieren müssen.
Da denken, dass wir es müssen.
Ja. Und du hast auch schon als Kind gefühlt, dass etwas nicht stimmt mit dieser Welt, beziehungsweise hast du dich fehl am Platz gefühlt. Und dieses Gefühl aus dieser Kindheit, das beschreibst du sehr schön in dem Kapitel der Sehnsucht folgen. Und ich würde gerne mal kurz in dieses Kapitel reinhören, weil du es nämlich auch schon vor kurzem in einer Lesung vorgetragen hast.
Eins möchte ich vorab erklären, weil es so ist, dass ich mich darauf beziehe, so als das ist so wie die Basis meiner Herangehensweise. Und das sind die Begriffe Story of Separation und Story of Interbeing, also die Geschichte der Getrenntheit und die Geschichte der Verbundenheit, auf die ich mich beziehe, nach Charles Eisenstein und diese Story of Interbeing, die es eigentlich bezieht sich auch auf Thich Nhat Hanh.
da möchte ich kurz zwei Sätze zu sagen, damit das verständlich ist. Also zu sagen, wir leben gerade in einem Narrativ, das ist die Geschichte der Getrenntheit, das, was wir alle für normal halten, dass wir getrennte Wesen voneinander sind und dass wir alle so vor uns hinleben, ohne nennenswerte Verbindung zu dem anderen Leben um uns herum zu haben. Eine Geschichte, die auf Konkurrenz und auf Konkurrenz beruht. Und zu sagen, in das Narrativ, in das wir hineinwachsen wollen, wir jetzt als Menschheit, ist die Geschichte des Interbeing, also die Geschichte, die anerkennt, dass wir alle miteinander verwoben und verbunden sind. Dass, und untrennbar unser Leben mit allem anderen Leben verbunden ist. Genau. Das ist mir wichtig, dass das so als Grundlage für euch klar ist, damit wir alle wissen, wovon ich spreche, wenn ich das benutze, diese Wörter. Und jetzt fange ich endlich an. Der Sehnsucht folgen. Neulich fragte mich eine Frau, warum ich die Arbeit mache, die ich mache. Das könne sie nicht nachvollziehen, denn es müsse doch enorm frustrierend sein, sich ständig mit Visionen von einer Welt zu beschäftigen, die so anders ist als diejenige, die wir hier vorfinden. Sie können nicht verstehen, warum ich mich täglich dieser unbehaglichen Spannung aussetze. Die Antwort ist sehr einfach. Ich kann nicht anders. Es gibt eine Sehnsucht in mir, die stärker ist als das Unbehagen, das spürbar wird, wenn ich mich dem Schmerz stelle, den wir Menschen uns antun, uns selbst und gegenseitig, das ist letzten Endes das Gleiche. Wenn wir weiterhin so tun, als sei die Geschichte der Getrenntheit das einzige Lebensmodell, das uns zur Verfügung steht. Und ich bin überzeugt, diese Sehnsucht gibt es in jedem Menschen, der auf diesem Planeten wandelt. Dieser Sehnsucht zu folgen bedeutet immer wieder einen Spagat zwischen dem, was ist, und dem, was sein kann. Woher kommt die Sehnsucht? Wo hat sie ihren Ursprung? Sie erinnert uns, wer wir eigentlich sind, wenn wir nicht blindlings dieser Geschichte der Getrenntheit folgen. Dass sie sich immer wieder meldet, diese Sehnsucht, dass sie sich zeigt, das zeigt, dass wir Menschen allen Konditionierungen zum Trotz ein untrügliches und gesundes Wissen um Verbundenheit in uns tragen. Die Sehnsucht, so klein und verschüttet sie auch sein mag, speist sich aus jenem Ort, an dem wir heil, unversehrt, ganz sind. Diesen Ort gibt es in jedem Menschen. Im Vertrauen auf diesen Ort können wir gemeinsam, so formuliert es die Traumatherapeutin Nicole Eger, unseren Schmerz nach Hause bringen, den die Zivilisationsgeschichte, die Story of Separation, in uns verursacht hat, und immer weiter verursacht, weil diese Geschichte ja in alle Strukturen eingeschrieben ist, die unseren Alltag bestimmen. Unseren Schmerz nach Hause bringen. Für dieses Nachhausebringen gibt es keine Methode, kein Rezept. Es ist ein Prozess, in den wir uns hineinbegeben, ohne zu wissen, was uns auf dem Weg begegnen wird. Als Orientierung dient die Sehnsucht nach diesem Zuhause, auf die wir uns immer neu ausrichten können, jeder, jede für sich und gemeinsam. Wir brauchen geschützte Räume, die Menschen ermöglichen, wieder an diese Ursehnsucht anzuknüpfen. Und das, wofür sie steht, dann für möglich zu halten. Das ganze, pralle, volle, heilige Leben. Dieses Kapitel widme ich nun ausführlich der Sehnsucht nach diesem vollen, prallen, heiligen, indem ich beschreibe, wie sie sich in meinem eigenen Leben gezeigt und geschärft hat. Zunächst einmal durch ein starkes Gefühl von Unbehagen. Irgendwie bin ich hier fehl am Platze. Ich erinnere mich, wie während meiner Kindheit und Jugend allmählich überall diese Discounter auf der grünen Wiese entstanden. Ein Städtchen, ein Dorf nach dem anderen hatte plötzlich so ein Ding samt überdimensioniertem Parkplatz vor der Nase stehen. Dort, wo sich einst ein Bächlein Richtung Wald schlängelte und die Sumpfdotterblumen sattgelb das Ufer säumten. Und im Dorfzentrum blätterte unterdessen die Farbe des Schriftzugs am leerstehenden Lädchen ab. Das war doch falsch. Das konnte doch nicht richtig sein. Aber alle fanden es normal und modern. So normal wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Wirtschaftswachstum, Wettrüsten, qualmende Schornsteine, überforderte Mütter, Obdachlose am Straßenrand, Villen mit Überwachungskameras und dass man sich entschuldigt, wenn man in der Straßenbahn aus Versehen jemanden berührt. Und so normal wie Plastikverpackungen, die nach einmaligem Benutzen im Müll landeten. Irgendwann aufwendig produziert und bedruckt, fortan wertlos. Es widerstrebte mir, es schmerzte mich, das einfach wegzuwerfen und den Deckel des Tretmülleimers darüber zuklappen zu lassen, als wäre es dann nicht mehr da. Ich kannte niemanden, der auch nur mit der Wimper zuckte deswegen. Man machte das so. Es war anscheinend mein Unwohlsein damit, das nicht normal war. Also fügte ich mich, gewöhnte mir an, das auch normal zu finden, unterdrückte das Unbehagen. Was für eine Erleichterung, als ich viele Jahre später den Satz hörte, es gibt keinen Ort, der weg heißt. Ja genau, das habe ich doch gespürt als Kind. Man kann nichts wegwerfen, das geht doch gar nicht. Wohin denn? Wir müllen unseren Planeten zu. Und wir können damit nur weitermachen, weil wir uns weigern zu spüren, was wir da tun. Ich führe hier so unterschiedliche Beispiele an, um deutlich zu machen, es passiert andauernd, dass wir uns taub machen, dass wir richtige und lebensdienliche Impulse ausblenden. Wir spüren intuitiv, dass etwas falsch ist und schieben es weg wie eine störende Fliege, weil es einfach nicht hineinpasst in unsere Abläufe. Es wäre hinderlich, dieser Intuition zu folgen. Nichts würde mehr funktionieren. Die Welt würde überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, wenn wir all diesen Irritationsmomenten auf den Grund gehen würden. Wir wären schlichtweg nicht mehr in der Lage, unseren Alltag zu bewältigen, weil alles schrecklich kompliziert würde, wenn wir alles in Frage stellen, was so normal erscheint, aber so falsch ist. Wie können wir aus dieser fatalen Gleichung aussteigen, die wir so verinnerlicht haben? Normal ist gleich richtig.
Ja, du hast es ja eben schon so ein bisschen skizziert, was es braucht. Aber wie können wir denn aussteigen aus dem Hamsterrad?
Ich glaube, das Erste ist, dass wir uns der Wahrnehmung öffnen, dass diese Kultur, die wir leben und die wir für normal erachten, dass die lebensfeindlich ist und dass wir sie nicht mehr sehr lange so weiter praktizieren können. Also wir sind ja an einem Punkt als Menschheit, wo ganz klar ist, lang geht es nicht mehr. Eine Krise jagt die andere. Ist uns allen klar, dass Wirtschaftswachstum nicht bis in alle Ewigkeiten gehen kann. Das ist jetzt so auf der rationalen Ebene. Und das Nächste, also was dann schnell passiert, wenn wir merken, oh Scheiße, hier läuft gerade was richtig, richtig schief und wir steuern auf den Abgrund zu als Menschheit. Was dann passiert ist, dass wir eine Dringlichkeit empfinden und hektisch nach Lösungen suchen. Also ganz schnell versuchen, oh Gott, was können wir denn jetzt irgendwie, okay, jetzt war Kohle und Atomstrom war doof, jetzt machen wir mal Windräder und jetzt bauen wir ganz viele Windräder und dann merken wir, oh, das ist aber für auch manche Sachen nicht so gut. Und wie so richtig schön aussehen tut es auch nicht. Und dann müssen wir jetzt irgendwie schnell was anderes gucken, wo wir unsere Energie herkriegen. Und so ist es immer ein noch mehr, noch mehr, noch mehr vom Gleichen, auch wenn es anders aussieht. Und was es braucht, glaube ich, ist, dass wir die Geschichte begreifen, die wir uns erzählen. Und wie das meinem Empfinden nach passieren kann, ist, dass wir wirklich wahrnehmen, in was für einen Wahnsinn wir uns da begeben haben, was für ein gewaltsames Bild vom Menschen und von Konkurrenz und von Leistung erbringen unsere Zivilisation hervorgebracht hat. Und dann um zu gucken, wie uns das schmerzt. Also das ist ja, kommt ja in dem Ausschnitt, den du jetzt gerade von der Lesung eingespielt hast, wird das deutlich. Es schmerzt mich zu sehen, wenn da ein Supermarkt steht, irgendein Discounter auf der grünen Wiese, wo vorher Leben war. Und dass jetzt der Boden versiegelt ist. Ich nehme das ja als Lebewesen, wir alle nehmen das eigentlich wahr, wenn wir uns dafür öffnen, dass das nicht richtig ist, dass es falsch ist, unsere Erde so zuzubetonieren und zu einer großen Ressourcenhalde zu machen. Und dann können wir uns angucken, warum ist das denn so? Was haben wir denn für ein Bild erschaffen, dass wir denken, das ist nötig? Und der Schluss, zu dem ich immer wieder komme, ist, dass dieses ganze Starre und Verkrampfte und Kontrollierende, was wir Menschen an den Tag legen, wenn ich mir das wirklich, wirklich angucke, was wir da tun, dann denke ich, mein Gott, wie bescheuert sind wir denn und wie gewaltsam und wie, was sind wir denn für eine schreckliche Spezies, wir Menschen? Und dann merke ich, das wird noch enger in mir. Und diese Enge, die kann ich erst verlassen an dem Moment, wo ich Empathie für uns als Menschheit entwickle. Und wo ich wage, mal hinzulauschen, warum wir das denn tun. Und da komme ich zu dem Schluss, dass wir Menschen in großer Not sind, weil wir nämlich, das ist jetzt meine These, weil wir ein bisschen überfordert sind von dem, was die Evolution mit uns vorhat, vielleicht, wenn wir die Evolution als etwas so Willentliches sehen wollen. Und zwar sind wir Menschen die Lebewesen, die sehr nackt und verletzlich zur Welt kommen. Ich verkürze das jetzt mal. Ich brauche in meinem Buch da über 300 Seiten für. Ich verkürze das jetzt mal. Wir kommen sehr nackt und verletzlich auf die Welt. Und was wir brauchen, ist das, was eine Kollegin von mir als sozialen Uterus beschreibt. Wir kommen auf die Welt, bevor unser Gehirn richtig verschaltet ist. Und was wir nicht können, wir Menschenbabys, ist, wir können uns nicht selber beruhigen. Alle, die Kinder haben, wissen das. Wir brauchen ein erwachsenes oder ein gut reguliertes Nervensystem, um uns zu beruhigen. Und dafür brauchen wir ein Netz von Menschen. Eigentlich ist eine Kleinfamilie auch zu wenig. Das wissen auch die meisten Eltern, dass es eigentlich zu wenig und überfordernd ist. Ein Netz von Menschen, die uns dieses zum Reifen nach unserer frühen Geburt diesen Uterus zur Verfügung stellen, diesen sozialen Uterus, diesen sozialen Raum, in dem wir uns sicher fühlen können. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung, die die Evolution an uns stellt, dass wir das unseren Nachkommen zur Verfügung stellen können. Da müssen wir echt was können. Wenn du bist Vater, du weißt es, das kann einen in den Wahnsinn treiben, ein schreiendes Baby auf dem Arm zu haben, wenn man selbst gerade überarbeitet und müde und ich weiß nicht, was ist. Das ist gigantisch, was wir da können müssen. So viel Hingabe, so viel mich zur Verfügung stellen, so viel Bereitschaft, mein eigenes hintanzustellen und zu dienen für dieses Baby, dieses neue Leben, was auf diesem Planeten ankommen will und was sich mit diesem ganzen einen Körper haben, was das jetzt alles bedeutet, irgendwie auseinandersetzen möchte. Und weil das so ist, dass wir Menschen davon im Moment noch überfordert sind, also wir erwachsenen Menschen, kriegen unsere Babys nicht das, was sie brauchen, um sich so richtig satt, sicher und willkommen zu fühlen. Und das macht was mit der Bahnung unserer, also mit der Verschaltung unseres Gehirns. Und das macht, dass wir uns viel, viel öfter bedroht fühlen, als es eigentlich der Fall sein müsste. Und dass wir ständig überall Gefahr wittern. Und dass wir uns zurückziehen, dass wir zum Beispiel dissoziieren, das ist ein Begriff aus dem Trauma-Bereich. Wir kriegen also nicht das, was wir brauchen, um so richtig satt in das hineinwachsen zu können, was wir sein könnten, was also in uns angelegt ist, nämlich sozial kompetente und empathische Wesen. Das kriegen wir nicht, weil wir Menschen das noch nicht gelernt haben, das so richtig satt und gut zur Verfügung zu stellen. Ich erlebe jetzt immer mehr Familien und immer mehr Menschen, die das viel, viel besser können, als das noch vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten der Fall war. Genau, und weil wir das nicht bekommen, sind wir in einem ständigen Zustand von Gefahr und von kontrollieren wollen. Und wir können das, wenn wir wollen. Ich bin immer vorsichtig mit diesem Begriff, weil er auch uns ein bisschen wackelig machen kann. Aber wir können das als das kollektive Trauma der Menschheit bezeichnen. Also das ist unser, wir sind Wesen, die auf Bindung und Vertrauen und Beziehung angewiesen sind. Und weil wir das nicht bekommen in unseren frühen Kinderjahren, ziehen wir uns zurück auf Kontrolle, Skepsis und Aggression zum Beispiel. Und das ist natürlich was sich spiralisch fortsetzt. Wenn ich das nicht bekommen habe, kann ich es meinen Kindern auch nicht zur Verfügung stellen, dann kriegen die es auch nicht und so weiter.
Ist das so? Kann man den Kreis nicht brechen?
Na, natürlich kann man den brechen. Ich glaube, wir sind Kreis und deswegen schreibe ich dieses Buch. Und zwar in dem Moment können wir ihn brechen. Was heißt brechen? Können wir ihn unterbrechen vielleicht?
Unterbrechen.
Aha. Wo wir das merken. Wo wir das merken, was passiert und wo wir die Geschichte verändern, die wir uns erzählen. Wo wir also die Geschichte ändern, zum Beispiel die Geschichte, die in den 60er Jahren erzählt wurde und viel früher, noch viel früher auch. Und tatsächlich, als ich selber Kinder hatte, die inzwischen erwachsen sind, auch noch so als Hauch drunter lag unter den ganzen Erziehungsratschlägen war, du musst den Willen eines Kindes brechen. Das muss halt ein paar Mal schreien und dann merkt es schon, dass es nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Und wer sein Kind hochnimmt und versorgt, der verhätschelt es. Das war über Jahrzehnte, Jahrhunderte möchte ich sagen, der Grundtenor von wie wir Erwachsenen Macht über Kinder ausüben, um sie zu dem zu machen, was wir sie haben wollen, damit die uns nicht auf der Nase rumtanzen und so weiter. Das heißt, wir haben ein ganz, ganz starkes Bild von Macht über, nicht Macht mit, nicht Kraft mit, sondern Macht über etwas und Kontrolle von etwas, das wir auch auf die Art und Weise übertragen, wie wir unsere Kinder behandeln. Und in dem Moment, wo wir das loslassen, dass wir die Welt kontrollieren müssen, sind wir überhaupt erst in der Lage, uns hingebungsvoll unseren Kindern zuzuwenden. Und dann kann tatsächlich das entstehen, was ich den sozialen Uterus nenne. Und Das können wir tun, wenn du jetzt sagst, wie können wir diesen Kreislauf unterbrechen, indem wir Erwachsenen uns untereinander auch zur Verfügung stellen, diesen ganzen Schmerz zu spüren, der in dieses Narrativ von Kontrolle und Macht und Hierarchie eingebaut ist. Und das ist dann das, wo ich sage, genau dieses Narrativ gilt es loszulassen. Es gilt das Narrativ loszulassen, dass wir kämpfen müssen. Und es gilt jetzt, dass Einzelne den Mut haben, Vorschussvertrauen in die Welt zu bringen. Hey, ich stelle mich jetzt hier einfach hin. Ich zeige mich mit meinem Schmerz darüber, wie die Welt gerade aussieht. Ich zeige mich mit meinem Schmerz darüber, dass ich als Kind das nicht bekommen habe, was ich brauchen könnte, was ich gebraucht hätte, um zu einem so richtig heilen Menschen zu werden. Aber ich mache mich nicht zum Opfer der Verhältnisse, sondern sage so, und jetzt steige ich aus dieser Geschichte, die wir uns erzählen.
Ja, das ist ein schönes Bild, sich nicht als Opfer zu fühlen.
Ja.
Weil in der Opferrolle ist man ja sofort gelähmt.
So ist es.
Und ja, und empfindet auch eine Scham, die dazu führt, dass ja, man sich eher nicht zeigen möchte. Und ja, seine verletzliche Seite, soweit es geht, irgendwie versteckt.
Ja, das ist eine ganz schöne Beschreibung, die du da jetzt hier einbringst. Das ist ja wie so ein Teufelskreis, ne? Wenn ich merke, wie verletzt ich bin, und wir sind alle sehr verletzte Wesen, weil wir auf die Welt kamen und Bindung und Verbundenheit erwartet haben, und das haben wir nicht bekommen. Manche mehr, manche weniger. Und es hat eine Verletzung in uns erzeugt. Aber wir sind in einer Welt aufgewachsen, in der die Verletzung so groß ist, dass wir es nicht aushalten können. Und deswegen drücken wir sie weg und machen den Deckel drauf und zeigen uns hart und cool und tun so, als könnten wir es alles allein auf die Reihe kriegen. Und das zu verlassen, also der Moment, wo ich daraus aussteige und mich verletzlich zeige und sage, boah Leute, da gibt es so einen Punkt in mir, der ist so, der fühlt sich so schmerzhaft an. Da muss ich ja ganz viele Dinge oder ganz viele Hemmschwellen überwinden. Zum einen bin ich nicht mehr gut funktionierendes Rädchen. Zum anderen, ich zeige mich schwach. Ich werde verletzlich, weil Leute da reinhauen können in diese Weichheit, die ich da zeige. Das ist also ein ganz feiner Punkt, an dem ich entscheide zu sagen, es ist schmerzhafter für mich, das Spiel mitzuspielen, als zu riskieren, dass Verletzung wiederholt wird, wenn ich es unterbreche. Und ich glaube, das ist der Punkt, der gerade es ist so wunderschön für mich, das zu sehen, dass immer mehr Menschen bereit sind, hinzugucken und ihre Verletzung sichtbar zu machen. Es gibt dieses wunderbare Zitat von Joseph Beuys, der ein Künstler war, der die soziale Plastik in die Welt bringen wollte, also der uns Menschen als kooperative und gestaltende und schöpferische Wesen zeigen wollte. Und einer seiner großen Aussprüche heißt, zeig deine Wunde. Werd mit deiner Wunde sichtbar. Und in dieser Wunde zeigt sich letztendlich, und deiner Verwundbarkeit, die du damit zeigst, zeigt sich letztendlich deine Liebe fürs Leben. Das ist zum Beispiel was ich sehr schätze an Joanna Macy, der großen Dame der tiefen Ökologie, die sagt, an unserer Verzweiflung, sie sagt, wir brauchen Rituale, wo wir gemeinsam unsere Verzweiflung spüren und zeigen können, unsere Verzweiflung darüber, wo wir diesen Planeten hingebracht haben in unserem Hochmut. Wir brauchen Verzweiflungsrituale, so heißt tatsächlich eins der Rituale, die sie vorschlägt. Und dann sagt sie, ja, diese Verzweiflung, das fühlt sich erstmal total schlimm an, aber in dieser Verzweiflung zeigt sich unsere Liebe fürs Leben. Und das ist für mich so ein schöner Wendepunkt gewesen, aus so einer Melancholie rauszukommen und auch ein Hadern mit der Menschheit zu sagen, wow, wir können den Versuch unternehmen, uns darin in dieser Verzweiflung zu spüren und gegenseitig zu sehen und sie wahrzunehmen, also für als wahr anzuerkennen. Und dann kann sich was verändern. Und dann gibt es auch noch die Geschichte, die Joanna Macy erzählt, als sie angefangen haben, diese Arbeit zu machen und sie die Menschen ermutigt hat, an ihren Verzweiflungspunkt zu kommen und was sie da spüren. Und wo einer der Studierenden sagt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau den Wortlaut, aber ich glaube, er sagt, meine größte Verzweiflung ist, dass ich meine Verzweiflung nicht spüren kann.
Mhm.
Und damit beschreibt er so gut, wo wir als Menschen gerade sind. Nämlich, wir sind zutiefst verzweifelt. Wir sehen, was wir für eine Welt uns gebaut haben. Aber da diese Welt darin besteht, dass wir unser Spüren unterdrücken, können wir das nicht spüren. Deswegen ist unsere tiefste Verzweiflung, dass wir unsere Verzweiflung nicht spüren können. Und wenn wir daraus was Gutes machen wollen und was Zukunftsweisendes, dann ist die einzige Möglichkeit zu sagen, okay, dann lasst uns mal innehalten und Raum schaffen, unsere Verzweiflung zu spüren.
Ja. Das, also ich habe die ganze Zeit, wo du davon erzählst, habe ich Bilder des abgeholzten Amazonas vor mir. Das ist so, das sind Dinge, die, also ja, ich kann mir viel angucken und irgendwie wegstecken, aber das geht mir so nah, dass wenn solche tausendjährigen Bäume da gefällt werden, das ja, dann, also da spüre ich eine ganz, ganz, ganz dolle Verzweiflung und die hatte ich interessanterweise auch tatsächlich schon als Kind. Ja. Also mich hat es als Kind immer, ich konnte mir nicht erklären, warum Bäume gefällt werden, weil ja, das hatten wir damals in unserer Straße da. Ich habe keine Ahnung, warum die gefällt wurden, ne? Aber irgendjemand hat es getan. Und da ist in mir auch eine ganz große Wut erstmal hochgekommen. Ja? Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 8 oder so. Und ich weiß, mein erster Reflex war, ich wollte den Leuten da die Reifen zerstechen, die Bäume gefällt haben.
Ja. Genau, und da sind wir wieder bei diesem einzigen Punkt. Also was passiert dann mit dem kleinen Ole, der das sieht und in dem eine Wut kommt? Und Wut, das Wort, das Vivian Dittmer in ihrer Gefühlearbeit der Wut zuschreibt, ist, das ist falsch. Das heißt, als Kind weißt du intuitiv, dass wir Menschen gar nicht das Recht haben dazu. Und deswegen kommt bei dir Wut und das ist die angemessenste Reaktion, die du haben kannst. Das ist falsch, was hier passiert. Und dann bist du aber in einer Welt, wo dieser Impuls, das ist falsch, keine Resonanz erfährt. Die meisten Leute nehmen das Schweigen zur Kenntnis und beachten noch nicht mal, dass da Bäume gefällt werden. Vielleicht haben deine Eltern dir erklärt, dass als du gesagt hast, ich werde wütend, dass du, dass dass die so viel Licht weggenommen haben am Nachbargrundstück oder was weiß ich. Oder so, also dann gibt es irgendeine Erklärung. Und das ist die Art und Weise, wie wir in diese, in die Logik dieses Narrativs eingewickelt werden. Hm. Und das ist der Punkt, warum ich sage, es ist so wichtig, dass wir wieder wahrnehmen lernen. Denn du hast ja eine ganz richtige Wahrnehmung gehabt. Wir Menschen, und woher nehmen wir Menschen das Recht, Bäume zu fällen? Woher nehmen wir das Recht, uns über sie zu stellen? Das ist eine intuitive Wahrnehmung von, hä, warum passiert das, dass hier einfach Leben abgesägt wird? Und dann lebst du aber in einer Welt, die dir sagt, du, das ist ganz normal, das macht man so. Wie mit zig anderen Sachen auch. Müll wegschmeißen und Autos fahren, die seltsame, giftige Gase in die Luft jagen und was weiß ich auch noch immer alles. Und du lebst in einer Welt, die dir sagt, nur allein mit der Tatsache, dass das keine Resonanz hat, nein, das ist falsch, sagt diese Welt dir, du bist falsch. Deine Wahrnehmung ist falsch. Und das ist die Art und Weise, wie du ganz allmählich erstens wie hineingesaugt wirst in dieses Narrativ, dass das wohl richtiger ist als das, was du wahrnimmst. Und das, was du als falsch wahrnimmst. Genau. Und du hörst auf, wahrzunehmen, weil das nämlich nicht aushaltbar wäre, ständig diese Diskrepanz zu erleben. Du spaltest dich ab. Du spaltest dich von deiner Wahrnehmung ab, um in dieser Welt, die so seltsame Dinge für normal erklärt, leben zu können. Und wieder aus einer Traumaperspektive heraus ist das Dissoziation. Das, dieses Abspalten von unseren Gefühlen, um irgendwie klarzukommen mit etwas, was uns eigentlich total überfordert, das ist Dissoziation. Mhm. Und Dissoziation ist zu einem Dauerzustand, einem Grundzustand unserer Gesellschaft geworden. Wir sind mehr abgespalten, als dass wir wirklich voll und ganz und satt und lebendig da sind. Und das, also allein schon das zu sagen, das macht mich so traurig, weil ich denke, hey, wir sind doch hier, um unser Leben zu leben und nicht um irgendwie zu überleben in einem vollkommen abgespaltenen Zustand. Also was ist das denn für eine Missachtung des Lebens, das uns geschenkt wurde? Dieser Gabe, von der du auch gesprochen hast.
Ja, dieser dissoziativen Gesellschaft widmest du auch ein ganzes Kapitel, nämlich das erste in deinem Buch. Und da fand ich auch einen Aspekt spannend, den du rausarbeitest, dass das nirgendwo aus einer Bosheit entstanden ist. Also, dass es ja, wir sind tatsächlich. Und genau das kriegt man auch ganz oft von Bankern oder so zu hören, die genau, die im Prinzip, wenn man sie auf so einer menschlichen Ebene anspricht, genau das Gleiche sagen, ja, dass alles eigentlich völlig verrückt ist, was hier passiert, aber dass sie eben auch nur irgendwie Rädchen im Getriebe sind und Teil einer Maschine, die anscheinend nicht zu stoppen ist.
Ja, da gibt jetzt drei Punkte, an denen ich anknüpfen könnte. Das erste ist die Frage nach dem Gut oder Böse, die immer noch die Menschen total umtreibt. Also ist denn der Mensch gut oder böse? Und gibt es irgendwie immer noch, es gab jetzt ja gerade dieses Buch von diesem Niederländer, im Prinzip gut heißt das, wo er beweist mit Tausenden und Abertausenden von Studien und Experimenten, dass der Mensch doch im Grunde gut ist und dass es erwiesen ist, dass er nicht böse ist. Und wo ich mich immer frage, warum müssen wir uns beweisen, dass wir nicht böse sind und warum bleiben wir überhaupt an dieser an dieser Gut-Böse-Frage hängen. Also, warum tun wir das? Wir tun das deswegen, weil wir es gewohnt sind. Wir sind es gewohnt, nach den Schuldigen zu suchen. Und was es aber macht, ist, dass es die Frage nach Gut oder Böse schneidet uns auch von unserer Empathie ab. Wenn ich entscheiden muss, wer hier gut ist und wer hier böse ist, dann habe ich mit den Guten, die wahrscheinlich dann eben auch die Opfer sind, Empathie, und die Täter, die verdamme ich, das sind die Bösen, die so. Und auch das haut nicht mehr hin, denn warum sind denn die Täter zu Täter geworden? Also warum sind denn diejenigen, von denen wir jetzt mal vermuten, dass sie unser ausbeuterisches Wirtschaftssystem noch ein bisschen mehr zu verantworten haben als wir, warum sind die denn so geworden? Weil sie in genau dieses Narrativ hineingeboren sind und besonders gut darin waren, die Erwartungen zu erfüllen. Mhm. Besonders gut darin waren, das Spiel mitzuspielen. Das heißt, letztendlich sind die am allermeisten Opfer dieses Narrativs. Und wenn ich nämlich immer sage, naja, irgendwie, ich kann ja nichts tun, oder die Banker sagen, ich kann nichts tun, was ich schwachsinnig finde, die können einfach ihren Job kündigen. Die brauchen das Spiel nicht mitspielen. Wer sagt ihnen denn, dass sie das Spiel mitspielen sollen? In diesem Land verhungert niemand. Das kann niemand sagen, ich muss das Spiel mitspielen. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir jetzt aufhören müssen zu tun. Den anderen die Schuld in die und die Verantwortung in die Schuhe schieben. Genau, also wenn die Menschen, die sagen, ich kann nichts tun, ich muss ja das Spiel mitspielen, was tun sie? Sie sind wieder in dieser Dissoziation, in dieser Lähmung, dieses ich kann nichts tun, ich bin handlungsunfähig. Anstatt uns mal klar zu machen, dass jede und jeder von uns für die beschissenen Arbeitsbedingungen bei, ich sag's jetzt mal, Amazon verantwortlich ist, weil ich da bestelle. Wenn ich da nicht bestellen würde, könnten die nicht überleben. So. Und wenn wir alle diese Ichs mal zusammennehmen. Und dann könnten die auch keine Arbeiterinnen, Angestellten mehr ausbeuten. So einfach ist es. Und aus diesem, weil wir uns so aus dem Lebensnetz heraus gedacht und dissoziiert haben, sind wir an diesem Punkt, wo wir denken, na, ich kann ja nichts tun. Ich kann, das ist ja das böse System oder das sind die bösen Konzerne oder das sind die Notwendigkeiten oder der Kapitalismus oder was weiß ich. Anstatt zu sagen, und ich hier, ich mache jetzt einen Schritt aus dieser Selbstverständlichkeit heraus, das als normal zu empfinden und damit auch das Spiel mitzuspielen. Denn indem ich das Spiel mitspiele, weil ich so tue, als könnte ich nichts dagegen tun, erschaffe ich es ja selber, jeden Moment, jeden Tag neu. Es ist nicht der böse Kapitalismus, sondern ich bin ein Teil des Systems, das Kapitalismus heißt und gerade dafür verantwortlich ist, dass genau das passiert, was dich so schmerzt, nämlich dass an Amazon ist, so viel Geld abgeholzt wird. Und das ist, ich mag noch den letzten Bogen machen, also das ist der Moment, wo diese Opfer-Täter-Retterin, dieses komische Dreieck, wo ich mich in die Mitte stellen muss und sage, okay, ich bin weder nur Opfer, noch nur Täterin, noch kann ich die Welt retten, allein retten. Weil wenn ich sie rette, dann muss ich ja andere zu Opfern und Täterinnen machen. Und wenn ich mich in die Mitte stelle, dann sage ich, okay, ich erkenne an, das hat mich geprägt. Und als Kind war ich wirklich noch Opfer, weil ich das nicht durchblicken konnte. Es hat mich dadurch, dass es mich so zur Täterin gemacht, weil ich das Spiel mitspiele und damit mit aufrechterhalte. Und ich bin auch diejenige, die das anders machen kann. Und alle drei gleichzeitig.
Das ist das, was du am Anfang erzählt hast. Wie kommt man von der Story of Separation, also der Isolation und der Konkurrenz, zu der Story of Interbeing? Wir sind alle miteinander verwoben und verbunden und wir sind alle in verschiedensten Positionen gleichzeitig, auch wenn man das nur schwierig darstellen kann, ja, dass ich jetzt hier in meinem Zimmerchen in Köln irgendwas zu tun habe mit einem Baum am Amazonas. Aber es ist so. Es gibt einen tollen Film von einer schwedischen Filmemacherin. Ich habe jetzt ihren Namen nicht parat, aber den Titel. The Economics of Happiness. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Auf jeden Fall hat die lange in Ladakh gewohnt und hat dokumentieren können, wie eine Gesellschaft, die also wirklich quasi so ein Urvolk, also die in einem Urvertrauen war und die über Jahrhunderte, Jahrtausende lange Traditionen einfach gehütet und gelebt haben und die sich absolut zu Genüge waren und eben mit der Natur gelebt haben, wie die wirklich innerhalb von wenigen Jahrzehnten, ich glaube, es waren, es fing Anfang der 70er Jahre an, dass da Straßen gebaut wurden, geteert wurde und ja, da hat dann eben die westliche Welt Einzug erhalten und plötzlich gab es Arbeitslosigkeit, es gab Drogenkonsum, Umweltzerstörung und das hat es einfach so, also dieser Film macht es so deutlich, dass wir tatsächlich wählen können und dass es eigentlich nicht viel braucht, um zurück in so ein Urvertrauen zu finden.
Genau. Das, so beides, ne? Es braucht nicht viel. Also, und es ist eine gigantische Kehrtwende. Ich glaube, das ist total wesentlich. Ich mag das Wort radikal ja sehr gerne, das leider ein bisschen in Verruf geraten ist, weil es irgendwie immer Extremismus schwingt für viele mit. Aber wenn wir jetzt sagen, wir brauchen einen radikalen Wandel, was bedeutet das denn eigentlich? Dieses Wort heißt ja, die von der Wurzel kommt oder die Wurzel betreffen. Das heißt, so ganz an unserer Wurzel unseres Daseins braucht es eine Veränderung. Und das ist, ich habe das neulich mal gesagt, das ist gleichzeitig, wenn ich das dann merke, dass es passiert, ist es ein großes Wunder und die allergrößte Selbstverständlichkeit. Das hatte ich gestern. Ich lebe mit Menschen zusammen, die sehr darauf bedacht sind, dass wir uns angucken, wo wir immer wieder diese Geschichte wiederholen, diese Geschichte des Gegeneinander, die Geschichte der Kontrolle und uns gegenseitig dabei begleiten, diese Muster aufzulösen in uns. Genau. Und in dem Moment, wo das passiert und wo eine sich zeigt, boah, ich fühle mich gerade total bedroht, obwohl doch gar nichts ist, was ist denn los mit mir? Und dann gehen wir irgendwo in einen extra Raum und gucken mal an, was da ist. Und die eine kann dann wirklich hemmungslos weinen darüber, dass sie sich so bedroht fühlt gerade und kann vielleicht auch ein bisschen ausdröseln, wo das herkommt, wo sie das herkennt. Und die andere ist einfach nur da und sagt, hey, ich stehe dir zur Verfügung, ich fühle das mit dir und ich halte dich auch. Und wie ich merke, wenn so in solchen Momenten, also was passiert dann mit meinem Herz? Ich bin so berührt, dass ich da beitragen darf, dass sich diese Härte in uns aufweicht und es kommt mir wie ein großes Wunder vor, dass eine den Mut hat, sich mit ihrem tiefsten Schmerz zu zeigen und gleichzeitig wie die größte Selbstverständlichkeit, wie so, ja, so ist das Leben doch gemeint, dass wir uns so zeigen können. Und deswegen, genau wenn du sagst, da braucht es nicht viel, dann stimmt das und es braucht, wie ich jetzt rausfinde, auch verdammt viel Kompetenz. Es braucht ein Gefühl dafür, wie Trauma wirkt, wie wir Narrative wiederholen, wie wir in Endlosschleifen gefangen sein können. Und es braucht jede Menge Empathie, einfach die Bereitschaft, mit uns zu fühlen. Und zwar auch nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit denen, die sich so verhalten, dass es uns verletzt.
musste gerade überlegen, wann ich das letzte Mal in so einer Situation war, wo ich jemand gehalten habe beim Weinen und einfach da sein konnte. Und es ist tatsächlich gar nicht so lange her. Und interessanterweise kannte ich die Person gar nicht so richtig. Also ich würde die so als ferne Bekannte beschreiben. Wir standen auf der Straße und ich habe ihr angesehen, dass irgendwas nicht stimmte. Und dann ja, ist sie so tröpfchenweise damit rausgekommen so meinte ihr Freund oder da, also es ging um eine Beziehungsgeschichte und um eine Trennung. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie eine Umarmung möchte. Und tatsächlich wollte sie, aber hat dann zugleich gefragt, ja, ob das denn jetzt, das darf man ja gerade nicht. Man darf sich ja gerade nicht umarmen. Und zufälligerweise hatte ich gerade, weil ich war Reiserückkehrer und habe artigerweise einen Test gemacht, der negativ ausgefallen ist. Das heißt, ich hatte einen 24 Stunden jungen, negativen Corona-Test. Und das war der Moment, wo es für sie okay wurde. So, ja, der ist negativ getestet, dann mache ich das. Und ab dem Punkt, da hat sie wirklich richtig, da konnte sie sich richtig gehen lassen. Und das ging so 2-3 Minuten und dann hat der Verstand wieder eingesetzt und dann meinte sie, aber was, wenn das Ordnungsamt uns jetzt sieht? Und in dem Moment dachte ich so, hey, also an welchem Punkt sind wir jetzt gerade hier gesamtgesellschaftlich, dass eine Umarmung zu einer Strafe geworden, also zu was, zu einem Verbrechen.
Zu einer Straftat.
Ja.
Genau. Und ich glaube, damit sagst du ja was ganz Wesentliches. Ich bin ja eine, die gerne einen Sinn drin sieht in den Dingen, die uns widerfahren. Und für mich ist Corona etwas, wodurch eine Vereinzelung und Berührungsarmut und Distanz, soziale Distanz, einfach sichtbarer wird noch, die aber ohnehin schon die ganze Zeit unsere Gesellschaft ausgemacht hat. Also, umarmen ist auch ohne dieses Virus und ohne einen Lockdown nichts, was wir ohne weiteres mal eben schnell tun mit Menschen, von denen wir das Gefühl haben, sie sind in Not und sie sind nicht unsere allerengsten Vertrauten. Das braucht, also wir sind einfach eher distanziert unterwegs. Und das wird jetzt noch mal viel deutlicher, dass diese sehr spezielle Situation durch Corona etwas zum Vorschein bringt, was ohnehin schon da war.
Wo siehst du denn konkret Potenzial für Veränderung in dieser Konstellation, in der wir uns jetzt hier gerade befinden?
Wo sehe ich Potenzial für Veränderung? An allen Ecken. Überall. Ich glaube, wir können alle da anfangen, wo unser eigener Schmerz und unsere eigene Verzweiflung sichtbar wird und wo wir auch allmählich nicht mehr in der Lage sind, das zu vertuschen oder zu verharmlosen oder so zu tun, als könnten wir nichts tun. Ich glaube, was jetzt nötig ist, ist, dass wir erstens uns zusammentun mit Menschen, von denen wir merken, boah, die leiden auch darunter, in was für eine Welt wir uns hineinkatapultiert haben. Dass wir dann üben, uns zu zeigen,
dass wir dann schauen, was ist mein spezifischer Beitrag? Bin ich eine, die eher auf der Strukturebene unterwegs ist und Strukturen schaffen möchte, die gewaltfreier sind und die lebensfreundlicher sind? Bin ich eine, die gerne eine Haltung in die Welt bringen möchte? Bin ich eine, die es zum Protest treibt, also zum offenen Protest gegen die Dinge, die falsch laufen? Sehe jetzt zum Beispiel mal so den Hambacher Forst oder den Dannenberger Forst. Jetzt bin ich eine, die sich wirklich dagegen stellen will, die mit ihrem Körper das Heilige des Lebens beschützen möchte, dafür einstehen möchte. Bin ich eine, die dafür sorgen möchte, dass unsere Kinder andere Bedingungen haben, aufzuwachsen. Vielleicht dadurch, dass ich Eltern Empathie gebe und Unterstützung oder dass ich eine Schule gründe, die diese Geschichte der Gewalt nicht fortschreibt, sondern jedem Kind Freiraum lässt, sein eigenes Wesen auszubilden, anstatt im Raster gepresst zu werden. Es gibt so unendlich viele Dinge, Bereiche, wo wir beitragen können. Und wir alle wissen selber, was uns interessiert und wo wir brennen. Will ich irgendwie zum Humusaufbau beitragen? Will ich Technologien entwickeln, die helfen? Wichtig ist, glaube ich, dabei, dass wir immer wieder prüfen, an welcher Stelle fallen wir doch wieder in das alte Narrativ zurück. Weil in dem Moment, wo wir handeln, in dieser Welt, die ja immer noch so tickt, wir ganz schnell wieder reingesaugt werden in die alten Narrative. Das können wir jetzt nicht auch noch anders machen. Oder da muss man jetzt doch irgendwie gucken, dass da irgendwie Geld reinkommt. Oder was weiß ich auch immer. Ich glaube, das ist total wichtig, dass ich mich jetzt hinlege, mich mit meinem Schmerz verbinde, empathisch mit meinem Schmerz werde, gucke, wo hat mich dieses System so kolonialisiert, dass ich schon Teil davon bin und das reproduziere. Und zu welcher Stelle ruft es mich, um meinen Beitrag zu leisten, dafür, dass da was weicher wird, dass da was mitfühlender wird, dass da was lebensdienlicher wird. Und wen kann ich mir suchen, um mich zu unterstützen? Denn allein ist, glaube ich, keine gute Idee.
Für dich war Contact, glaube ich, auf jeden Fall so ein Raum, so ein Weg, den du gefunden hast. Kannst du mal ein bisschen davon erzählen und auch erklären, was Contact eigentlich ausmacht für die, die jetzt damit noch nicht so in Berührung gekommen sind?
Die Kontaktimprovisation ist eine Spielart des zeitgenössischen Tanzes und die ist entwickelt worden, als in den 60er Jahren Tänzerinnen und Tänzer in den Staaten gesagt haben, wir wollen tanzen, aber das wie Tanz praktiziert wird, das langweilt uns eigentlich, weil es so hierarchisch ist und weil wir kreative und freie Wesen sind, wir müssen uns irgendwie in so ein Korsett einer Choreografie hineinbegeben und uns sagen lassen, wann wir unseren Arm zu heben, unser Bein dorthin zu strecken haben. Und eigentlich stimmt es doch nicht, dass das Tanz ist. Also sie haben sozusagen die Definition dessen, was Tanz ist, in Frage gestellt und haben mal geguckt, was kann man denn alles weglassen, sodass es dann für uns Tanz ist. Und man kann eine Menge weglassen. Die Hierarchien von Choreografinnen, Choreografen, den Unterschied zwischen Bühne und Zuschauerinnenraum, dass es ein spezielles Licht braucht, dass es spezielle Kostüme braucht, dass es eine vorgegebene Abfolge von Bewegungen braucht, dass wir Musik brauchen, um uns bewegen zu können, dass es Rollen, Geschlechterunterschiede gibt, also dass der starke Mann die anmutige Frau hochhebt. All das können wir weglassen und es ist immer noch Tanz. Und dann haben sie gesagt, okay, dann lass uns das mal erforschen. Und dann haben sie angefangen zu improvisieren und haben gemerkt, wie sehr, wenn ich improvisiere, ich mit den Kräften unterwegs bin, also nicht mehr versuche, die Kräfte zu kontrollieren und mit viel Muskelaufwand einen hohen Sprung mache, sondern wie ich eigentlich die ganzen physikalischen Gegebenheiten, also Schwerkraft, Fliehkraft, Reibung, Zentrifugalkraft, Zentripetalkraft, all das, Auftrieb, wie ich die nutzen kann, um mich relativ anstrengungslos im Raum zu bewegen. Und dann haben sie noch dazu gefügt, dass das zwei Menschen miteinander machen oder auch mehrere. Also sie haben noch dazu damit experimentiert, was passiert, wenn ich meinen festen Stand verlasse. Also wenn ich nicht mehr feststehe und mein Aufrechtsein kontrolliere, sondern wenn wir beide dicht nebeneinander stehen und ich lehne so zu dir hin, dass meine Balance mit deiner verbunden ist und ein Stück von meinem Gewicht durch deine Füße in den Boden fließt und andersrum. Und was dann kommt, ist, dass wir genau das erleben können, wovon das Interbeing als Urlebenszustand spricht, nämlich dass mein Sein von deinem abhängt. Und dass es ganz viel Vertrauen braucht, wenn wir uns in diesem Zustand gemeinsam in den Raum hineinbewegen und durch den Raum bewegen. Und dass mir nichts, kein Gesetz, keine Versicherung, keine Regel und kein Plan helfen kann, um mich in diesen Strudel von Lebendigkeit hineinzubegeben. Und alles, was mir helfen kann, ist ein krasses, tiefes Vertrauen in meine Wahrnehmung. Also, wir lehnen aneinander, wir berühren uns an irgendeiner Stelle. Vielleicht bin ich gerade mit meiner Schulter an deiner. Und dann pendeln wir in dieser stabilen Labilität. Gucken mal, was passiert da. Und lassen das rollen, sodass ich vielleicht sind wir demnächst dann, wenn wir Rücken an Rücken. Oder wie auch immer. Oder du kippst mit deinem Gewicht auf mich drauf. Und es passieren ständig Dinge, die ich nicht vorplanen kann. Und dadurch kann ich nicht mehr so sehr mit der Ratio unterwegs sein. Die kann das nämlich so schnell alles gar nicht planen, sondern ich verlasse mich auf frühere Abläufe in meinem Körper und auf direktere. Es ist ja ein Trugschluss, dass unser Körper sich dadurch organisiert, dass alles übers Gehirn geht und wieder zurück. Das wäre viel zu langsam, wenn das Gehirn bei allem mitreden müsste. Wir haben ja ein Fasziensystem in unserem Körper, das sehr, sehr, sehr intelligent und nicht hierarchisch untereinander kommuniziert. Und das war für mich so eine Übung in Hingabe an diese Intelligenz, die in meinem Körper einfach wohnt, die ist einfach da. Da haben wir sie wieder, die Gabe, die einfach da ist, für die ich nichts tun muss. Beziehungsweise als moderner Mensch muss ich ein bisschen was tun, nämlich etwas wieder verlernen, was mir antrainiert wurde, nämlich Kontrolle zu haben über alles. Kontrolle im Sinne von Muskeltonus, nicht im Sinne von, ich beobachte, wo ich im Raum bin. Das ist kein totales Kollabieren, sondern es ist ein ganz wacher Zustand. Improvisieren ist ein ganz wacher Zustand, wo ich mich als Lebewesen intensiver wahrnehme, dadurch, dass du dich als anderes Lebewesen zur Verfügung stellst und wir uns in diesem gemeinsamen Raum erleben können, als unglaublich lebendig, sinnlich und lustvoll und unglaublich handlungsfähig. So, und das war für mich, um den Bogen zu schließen jetzt, das Erleben, das, was ich in der Kontaktimpostation erlebt habe, war für mich, an irgendeinem Punkt habe ich gesagt, oh krass, so geht Leben doch eigentlich. Wir können uns von dem, was wir in der Kontaktimprovisation erleben, da können wir so viel übertragen auf das, was die Welt im Wandel gerade braucht. Genau, da habe ich angefangen, mal zu versuchen, das zu beschreiben, was wir da alles lernen könnten. Und improvisieren lernen ist sicher eine der großartigen Dinge, die wir jetzt lernen können. Wenn wir nämlich alle nicht wissen, wie der Wandel geht. Wir können das nur improvisieren. Wir brauchen so wach unsere Sinne, unsere Wahrnehmungsfähigkeit und unsere Fähigkeit, uns voll und ganz auf diesen Moment einzulassen. Diesen Moment der Menschheitsgeschichte, der ja irgendwie auch ein Mensch, der herausfordernd ist und zugleich auch toll. Also ich denke mir immer, wow, in diesem Moment der Menschheitsgeschichte lebe ich hier und darf das mitgestalten. Wow.
Ja, das kann man sich ja auch mal sagen, dass es das Potenzial auf jeden Fall da ist und wir dürfen da jetzt ran.
Ja.
Wir müssen, aber wir dürfen. Und ja, mir ist auch noch gerade was eingefallen, was du immer wieder betonst, dass du eben keine früher war alles besser Romantikerin bist. Ne, was man ja irgendwie so eine leichte Schlussfolgerung irgendwie ziehen kann, von wegen Gesellschaften, die noch im Urvertrauen oder im direkten Kontakt mit der Natur leben, dass es einfach nur so ein Back to the Roots braucht. Aber nee, du gehst da noch einen Schritt weiter.
Also ich glaube, dass es an manchen Punkten ein Back to the Roots braucht, also eine Rückbesinnung auf das, was wir eigentlich sind und das, was wir verlernt haben. Aber wenn wir deswegen Weiterentwicklung verdammen, dann kommen wir in Teufelsküche. Denn ich glaube, das, was sich da jetzt gerade in unserem Menschsein weiterentwickeln darf, das brauchte wahrscheinlich auch diese Katastrophe, in der wir gerade stecken, um uns darüber hinaus zu bewegen. Mein Empfinden ist gerade, dass wir diese Geschichte der Getrenntheit, so ich beziehe mich daher auf Charles Eisenstein, den amerikanischen Kulturphilosophen, der diese beiden Geschichten einander gegenübersetzt, die Story of Separation und die Story of Interbeing. Und ich glaube, dass wir diese Geschichte der Getrenntheit so ad absurdum führen mussten, um Verbundenheit und Verwobensein noch mal ganz anders wertschätzen zu können. Ein bisschen wie bei diesem Yin und Yang, das Schwarze, das beheimatet das Weiße in sich und das Weiße beheimatet das Schwarze in sich und die Getrenntheit. In dem Moment, wo ich mich ganz stark als Individuum empfinde, empfinde ich auch meine Grenzen zur Welt da draußen und an diesen Grenzen, die ich um mein Individuum rum mache, kann ich nochmal sehr viel bewusster in Beziehung gehen und sagen, ja, ja, und diesen Raum zwischen uns wahrnehmen und uns in unserer Verschiedenheit wahrnehmen und merken, boah, wie sich das befruchten kann, wenn mein So-Sein und dein So-Sein sich begegnen, dann wird da was größer und mehr und vielschichtiger und wahrer auf eine Art und Weise. Während wenn ich das Gefühl habe, dass Verbundenheit nur bedeutet, in irgendeinen gemeinsamen Brei zu gehen, dann kann ich mich ja auch nicht mehr spüren. Nur die Haut, die mich umgibt, ist ja eins meiner bedeutendsten Wahrnehmungsorgane. Und das scheint immer so ein bisschen wie ein Widerspruch, dass wir auch ein Eigensein brauchen, ein Individuum brauchen, um das Gemeinsame wirklich zu spüren, dass sich das sozusagen ineinander spiegelt. Aber genauso, deine Frage war ja das Alte und das Neue. Ich glaube, dass genauso verhält es sich mit dem Alten und dem Neuen. In dem Moment, wo wir unser Gewordensein anerkennen, können wir wirklich erst in unser Werden blicken. Und dafür braucht es das Anerkennen dieses Moments, an dem wir uns gerade befinden. Dann dehnt sich die Zeit auf und das Alte können wir würdigen und das von dem Alten, das wir nicht mehr brauchen, können wir loslassen. Und dann zeigt sich, ohne dass wir es pushen und planen und wissen müssen, das, wohin wir unterwegs sein können.
Kim, wenn du das hast du vielleicht für dein Buch eh schon gemacht, wenn du so Dragon Dreaming mäßig den Verlauf der Welt in den nächsten 5 Jahren aus einer ganz positiven Kraft heraus skizzierst, wo landen wir dann? Wo sind wir dann?
Wir sind angelangt in einer Welt, die wesentlich weniger einsam ist, wo Menschen sich gefunden haben, um sich gegenseitig zu unterstützen, ihren Schmerz und genauso ihre Sinnlichkeit und ihre Lebenslust und Lebensfreude miteinander zu teilen. Und wir haben all diese Strukturen und Narrative hinter uns gelassen, die uns nicht gut tun. Und wir sind dabei, sagen wir mal in 5 Jahren sind wir dabei, wirklich zu begreifen, dass es nicht kleine Veränderungen braucht, sondern dass es eine Welt jenseits von braucht. Also zum Beispiel eine Welt jenseits des Geldes. Eine Welt jenseits von Schulen, so wie wir sie heute kennen, mit Schulpflicht und Fächern und Unterricht um 8 Uhr. Wir sind in einer Welt angelangt, wo wir nicht mehr unsere Lebenszeit verkaufen gegen einen Lohn und unsere Stunden verschwenden damit, dass wir Dinge tun, die uns überhaupt nicht Spaß machen und für die wir nicht brennen. Wir sind angekommen in einer Welt, die darauf hinarbeitet, immer weniger Gesetze zu brauchen, weil wir darauf vertrauen, dass wir uns intelligenter, kollektiv intelligenter organisieren können. Wir sind in einer Welt angelangt, wo wir wieder Kontakt zu dem Boden der Erde haben, auf der wir leben. Und wo viele von uns, nicht alle, aber viele von uns wieder in viel direkterem Kontakt sind mit dem, was sie anbauen, um sich zu ernähren. Wir sind auch in einer Welt, wo unsere Kinder viel mehr von solchen Dingen lernen, als 333 war bei Issos Keilerei. Wir sind angelangt in einer Welt, die ganz allmählich, das geht ja nicht überstürzt, wieder begreift, wie heilig das Leben ist.
Ja, das ist ein großes, strahlendes Licht, was du da gerade beschrieben hast, liebe Heike. Damit ist das für mich jetzt gerade an einem guten Punkt angelangt, wo wir es erstmal belassen können.
Wir haben ja schon ganz schön weit ausgeholt hier.
Genau, dann freue ich mich total auf dein Buch. Und weil ich habe es auch noch nicht in Gänze gelesen, nur in Auszügen, nur in Teilen.
Es hat noch niemand in Gänze gelesen, weil es noch nicht in Gänze existiert. Es ist noch am Werden.
Ja. Dann danke ich auf jeden Fall für deine Zeit, dass du jetzt hier ein bisschen rausgekommen bist. Manchmal ist es ja auch sinnvoll, dass man kurz irgendwie was anderes macht. Und ja, wünsche dir ganz viel Energie für den Endspurt. Ja.
Ja, danke dir. Und danke dir für deinen Impuls.
Ich werde einfach im Podcast verlinken, wo man das Buch dann bekommt. Deine Webseite verlinken, also alle, die Lust haben, tiefer einzusteigen und Heikes Worte nicht nur zu lauschen, sondern sie auch zu lesen, findet da dann auf jeden Fall die passenden Links in den Shownotes. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Ja, danke dir und bis bald.
Und vielen Dank an euch fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Weitersagen, fürs Teilen. Zeitpunkt Reset, das ist mein Podcast-Baby, was immer mehr das Laufen erlernt. Es gibt jetzt eine neue Website, eine eigene Website, zeitpunktreset.net. Da findet ihr auch Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Wer möchte, kann zum Beispiel dem Funkenkreis oder dem Feuerkreis der Unterstützenden beitreten. Als kleines Dankeschön gibt es dann ein Buch könnt ihr euch was aussuchen aus meiner Bibliothek. Ja, ich bin ja hier in eine Gemeinschaft gezogen und wir mussten uns dermaßen verkleinern und den Minimalismus ausprobieren. Und bei Büchern, da fällt es mir echt schwer, mich zu trennen. Und das ist dann ein schöner Weg, wie ich weiß, dass das Buch weiterlebt. Und ja, es gibt eine Liste von Büchern aus meiner Bibliothek. Da dürft ihr euch gerne eins aussuchen. Und für die, die noch mehr unterstützen möchten, ihr bekommt eine Widmung. Am Ende jeder Sendung verlese ich die Namen der Unterstützenden. Ich bin gespannt auf euch, auf eure Rückmeldungen und freue mich auf die nächste Folge, in der ich dann vielleicht schon ein paar Namen an Unterstützenden nennen kann. Euer Ole Wiepan.